Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hillversity Podcasts. Heute zu Gast Axel Dubinsky. Axel, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Du bist Experte für Kollektivtrauma und Systemtrauma, aber bist generell natürlich auch Experte im gesamten Traumafeld. Und worüber wir heute sprechen werden, ist die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Also natürlich, wo stehen wir da gerade? Wie entwickelt sich die Polarisierung? Aber auch, was bedeutet Polarisierung eigentlich im weiteren Sinne? Und was sind die Ursachen, die Mechanismen, die dazu führen? Und wie können wir vielleicht auch schaffen, dass wir wieder mehr Grautöne sehen und nicht nur schwarz oder weiß? Also was ist dafür nötig? Schön, dass du die Zeit nimmst für unseren Podcast heute.
Ja, vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ich komme sehr gern und spreche auch sehr gern über Polarisierung. Die begegnet mir gerade so bei meinem Reisen durch die Welt sehr stark. Danke.
Schön, da werden wir vielleicht ein paar Beispiele kennenlernen. Du bist ja sehr viel unterwegs, auch international, zu deinen Themen. Beginnen wir doch erstmal damit, wie würdest du denn Polarisierung auch so aus psychologischer und gesellschaftlicher Sicht definieren?
Aus meiner Sicht ist Polarisierung eine zunehmende Spaltung innerhalb einer Gesellschaft oder einer Gruppe, bei der sich Meinung, Werte und Interessen mehr und mehr voneinander entfernen. Und sich sozusagen an den Extremen dann sammeln, das heißt an den beiden Enden der Polarisierung. Und das führt einfach zu einem Rückgang von Dialogfähigkeit, von Verständigungsbereitschaft und vor allen Dingen auch von der Fähigkeit und Möglichkeit, gemeinsam gute Lösungen zu finden.
Mhm. Und das wahrscheinlich auch auf verschiedenen Feldern. Also wir haben es wahrscheinlich in der Politik, wir haben es in den Medien, wir haben es wahrscheinlich sogar im privaten Bereich.
Ja. Ja, man muss sich einfach nur mal, jeder oder die meisten von uns kennen ja Beziehungen oder sogar sind sogar verheiratet. Und wenn Paare streiten, dann liegt der Streit oft darin, dass es zwei Standpunkte gibt, vom Mann oder von der Frau und umgekehrt, und du findest nicht zueinander. Und das ist schon eine Form von Polarisierung, wenn jeder auf seiner Seite für sich in Anspruch nimmt, dass er es richtig sieht oder recht hat und vom anderen, und das ist ein Wesen auch von Polarisierung, sozusagen in der Polarisierung bin ich nicht mehr imstande, den Standpunkt des anderen einzunehmen, sondern verlange eher, dass er oder sie meinen Standpunkt versteht und auf meine Seite wechselt. Und das ist sozusagen dann mein Friedensangebot, wie sich Polarisierung auflösen kann.
Wenn du mal so die letzten Jahrzehnte überblickst und auch so die Entwicklung der Gesellschaft, wie nimmst du das mit dem Thema Polarisierung wahr? Ja, also vielleicht auch so jetzt in deiner Lebenszeit, wie hat sich das ja auch, vielleicht nehmen wir mal Deutschland, so ein Beispiel Deutschland, wie hat sich das so für deine Wahrnehmung entwickelt, die letzten Jahrzehnte?
Ich mach's mal so an unserer Staatsform der Demokratie fest. Ich kann mich erinnern, ich bin 1958 geboren. In meiner Generation war sozusagen die Errungenschaft der Demokratie, das war über die gesamte Gesellschaft hinweg die Staatsform, für die wir dankbar waren, nachdem wir eine Diktatur erlebt hatten, nachdem wir vorher das Chaos erlebt hatten in der Weimarer Republik, den Narzissmus. Und dass sowas wie eine freiheitliche Grundordnung sich in unserem Lande etablieren konnte, hinter der auch alle standen. Und gerade in diesem Unterschied zu der vorangegangenen Diktatur waren, glaube ich, alle dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen, sich frei bewegen zu können, frei sprechen zu können und sich auch frei entfalten zu können. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten 20 Jahren, das sozusagen auch mit dem Wegsterben der Generation, die selber noch Diktatur und Krieg erlebt hat, dass auf der einen Seite sozusagen, was soll es anders geben als Demokratie? Also die schon reingeboren wurden in ein demokratisches Land, können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es andere Staatsformen gibt. Für die hat es so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Und was ich beobachte, unsere Demokratie war immer gut, um unterschiedliche Interessen auszudiskutieren und gute Kompromisse zu finden. Und unsere Demokratie ist ein wunderbares, eine wunderbare Staatsform für auch den Umgang mit Stabilität. Also mit einem, wir haben ja im Wesentlichen haben wir mit kleinen Unterbrechungen ein stetiges Wirtschaftswachstum gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt erleben wir, dass durch Klimakrise und Co., durch zunehmende Konflikte und Kriege, bei uns der Ukraine-Krieg, dass unsere Demokratie in der Reaktion auf Herausforderungen langsam ist. Dass vielleicht die Klarheit und Radikalität von manchen Entscheidungen nicht im Wesen der Demokratie begründet ist, sondern Demokratie bedeutet immer den Ausgleich von Interessen. Wenn du aber eine Notlage hast, da geht es, glaube ich, nicht um den Ausgleich von Interessen, sondern da geht es um schnelles Handeln, um größeres Unglück zu verhindern. Und aus meiner Sicht haben sich einfach in den letzten 20 Jahren haben sich auch einige Schwächen des demokratischen Systems gezeigt im Umgang mit schnellem Wandel oder auch im Wachsen von Bürokratie. Also die Fülle unserer Gesetze, die wir so entwickelt haben, und da brauche ich nicht nur den Baubereich zu zitieren, da können, glaube ich, die einschlägigen Fachleute viel drüber erzählen, plus eine Europäische Union, die viele Menschen beschäftigt, neue Gesetze und Verordnungen zu erschaffen. Und das, glaube ich, hat zu einer Entfremdung und Verdruss auch sowohl bei Eltern als auch bei jüngeren Menschen geführt. Und diese Identifikation mit der Staatsform Demokratie ist, glaube ich, nicht mehr so stark wie vor 20 Jahren. Und deswegen wird die Demokratie auch immer stärker in Frage gestellt. Und durch diesen globalen Wandel, den wir erleben, auch durch Flüchtlingsströme, suchen wir uns aus meiner Sicht sozusagen das Thema Migration aus und projizieren auf dieses Thema Migration alle unsere Probleme, die wir haben, egal ob sie mit Migration von außen zusammenhängen oder nicht. Also dieses, es gibt ja dieses Prinzip des Sündenbocks. Das heißt, in der Krise wird immer nach einem oder mehreren Schuldigen gesucht, um sich selber nicht zu ändern. Der Schuldige wird bestraft und das System kann weitermachen wie bisher. Und wir merken in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, weil sich so langsam auch unser wirtschaftlicher Wohlstand auflöst. Und jetzt beginnt halt der Streit. Durch wen ist der wirtschaftliche Wohlstand in unserem Land gefährdet und wie kann er wiederhergestellt werden? Und genau an diesem Punkt zum Beispiel tritt diese Polarisierung ein. Die einen sagen, wir müssen unsere Grenzen dicht machen, keine Migranten und müssen wieder mehr Wirtschaftswachstum erzeugen. Die anderen sagen, wir müssen ein klimaneutrales Wirtschaften einführen, wir müssen die Geschäftsmodelle verändern und zwar sehr rasch. Und wir brauchen Migration, um dem zunehmenden Bevölkerungsalter, was wir haben in unserer Gesellschaft, entgegenzuwirken. Und an diesen Ecken sozusagen versammeln sich die Menschen, die Parteien und verlieren an der Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich in die Schuhe der anderen zu stellen. Und wirklich auf einer tieferen Ebene wechselseitig verstehen zu wollen, warum spricht und tickt jeder so, wie er das gerade tut. Vielleicht so viel mal bis zu diesem Punkt.
Ja, ich finde es ganz spannend. Was ich auch noch mal so wahrnehme oder was ein Gefühl von mir ist, wenn ich so reflektiere, auch die letzten Jahrzehnte und die Politik so beobachte, dann ist da so ein Gefühl, oder zumindest, ich habe zu der Zeit nicht gelebt, aber es ist so ein Gefühl, so nach dem Zweiten Weltkrieg, so die ersten Jahrzehnte, dass noch deutlich mehr Ideale und teilweise auch Werte in der Politik und Visionen waren, wo das Land vielleicht sich auch hinentwickeln kann. Und dass zumindest so mein, das, was ich so beobachte, auch so immer mehr sozusagen das Thema Korruption im Vordergrund steht, die Selbstbereicherung in der Politik. Und dass ich manchmal auch so das Gefühl habe, es geht so ein bisschen das Vertrauen verloren, werden wirklich noch die Interessen vertreten sozusagen. Und dass daraus entstehend natürlich dann auch andere Parteien es einfacher haben zu polarisieren oder sozusagen die Menschen auf ihre Seite zu holen. Und ich denke mal auch, dass die Medien eine große Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Du bist ja jetzt so, du hast ja vielleicht auch die Medienwelt so die letzten Jahrzehnte beobachtet. Ich hatte das Gefühl, dass vor vielen Jahren noch deutlich differenzierte Meinungsäußerungen in den Medien möglich war. Sie ist immer noch möglich, aber sie wird, es entsteht sehr schnell Polarisierung und auch persönliche Angriffe, die ich früher nicht so stark wahrgenommen habe, wie zum Beispiel jetzt aktuell, was natürlich meiner Meinung nach auch viel mit Polarisierung zu tun hat.
Ich glaube, das ist eine spannende Frage und mir sind gerade mehrere Perspektiven durch den Kopf gegangen, aus denen man diese Frage beantworten könnte. Ich wähle mal die Perspektive aus, dass als ich noch zur Schule gegangen bin, da haben wir noch lange Gedichte gelernt, die wir dann auswendig wieder wiedergeben mussten. Wir mussten noch Bücher lesen und zwar ganze Bücher. Und ich glaube, wir hatten noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten bis 55 Minuten, wo wir uns auf ein Thema, eine Sache wirklich konzentrieren konnten. Und es gibt ja genügend Studien, die sagen, bis hin heute zur Nutzung der sozialen Medien, dass früher bei Nachrichtenclips lag die Aufmerksamkeitsspanne noch bei 90 Sekunden. Und ich glaube, im Moment liegt sie eher so bei Instagram und Co. eher im Sekundenbereich. Und das ist natürlich eine wahnsinnige sozusagen Verringerung von Aufmerksamkeit und komplexe Zusammenhänge brauchen einfach Zeit. Einerseits, um sie zu erklären, aber auch, um sie zu verstehen. Und insofern glaube ich, die Medien spielen da schon eine große Rolle, und zwar in der Verkürzung von Komplexität auf einfache Botschaften, auf einfache Parolen, die sich zwar griffig anfühlen oder schön anhören, aber in der Regel weder dem Inhalt dessen gerecht werden, worüber berichtet wird, geschweige denn sozusagen auf der Lösungsseite etwas anbieten, was einem komplexen Problem gerecht wird. Und es gibt blöderweise halt, es gibt für komplexe Probleme keine einfachen Lösungen, sondern nur komplexe Lösungen. Und das ist, wenn man sich mit Systemtheorie beschäftigt, sozusagen Grundkurs Nummer 1. Und insofern glaube ich, dass die Leute sehr wohl fühlen, wenn Politiker in dieser verdummenden Simplifizierung komplexe Sachverhalte versuchen auf ein Niveau runterzubrechen, wo sie die Zustimmung der Leute abholen wollen und sich auf eine Lösungsebene begeben, die völlig unrealistisch ist, wo die meisten Fachleute sofort müde abwinken und dir genau erklären können, warum es nicht funktioniert. Und die Menschen merken, wenn sie sowohl für dumm verkauft werden, als auch wenn sie belogen werden. Die haben ein Gespür dafür. Die Krux an der Sache ist nur, dass wir sozusagen auch als Zuhörer und als Bürger belogen werden wollen, damit uns unsere schöne heile Welt nicht zerstört wird und wir selber nicht in die Verantwortung gehen müssen. Mhm. Weil Politiker haben einen großen Vorteil. Man kann auf sie schimpfen und sie für alles verantwortlich machen. Mhm. Was genauso dümmlich wäre und genauso wenig der Komplexität der Geschehnisse gerecht wird, wie das, was Politiker in der Regel von sich geben.
Ja, und ich meine, die Politik ist ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Das heißt, da sind ja jetzt nicht besonders andere Menschen, sondern da sehen wir sozusagen, wie unsere Gesellschaft auch tickt. Sehen wir sicher auch als Indikator in der Politik, wie gehandelt wird. Du hattest eben schon das Thema Feindbild angesprochen, als Beispiel. Die Entstehung von vielleicht auch Trennung, ja, in der Gesellschaft. Jetzt bist du auch Experte für Trauma. Du beschäftigst dich mit den verschiedenen Ebenen, da hatten wir schon drüber gesprochen, biografisches Trauma, transgenerationales Trauma, kollektives Trauma. Ich würde in einem weiteren Schritt ganz gerne mal darauf eingehen mit dir, wie tragen diese Trauma-Ebenen möglicherweise auch zur Spaltung und Polarisierung bei? Aber vielleicht wäre es vorher einmal sinnvoll, dass du ein bisschen erklärst, was sind diese Ebenen von Trauma? Also was bedeutet das im tieferen Sinn?
Ich glaube, dass einer der großen Treiber für Polarisierung Angst ist. Dass Menschen Angst haben, ihre Besitzstände zu verlieren, ihre Identität zu verlieren, das, was sie sich erworben haben, zu verlieren, dass ihre Sicherheit verloren geht. Und diese Angst, die Menschen dann darum haben, diese Verlustängste, treibt sie in diese Polarisierung, weil sie eigentlich auf der Suche sind nach Antworten und Lösungen. Und die Art und Weise, wie Menschen Angst bekommen und damit umgehen, das hat sehr viel mit Trauma zu tun und der eigenen Geschichte. Und ich bleib mal auf der kollektiven Ebene. Wir haben eben in Deutschland zwei Weltkriege erlebt. Die zwei Weltkriege in kurzer Reihenfolge. 1918 meines Wissens endete der Erste Weltkrieg und 1945 begann schon der Zweite. Das heißt, da lagen nur 27 Jahre, glaube ich, dazwischen. Und es gab eine Weltwirtschaftskrise mit einem beispiellosen Verlust von Wohlstand. Das heißt, diese Erfahrung von großen Zerstörung und teilweise totaler Zerstörung und Vermögensverlust ist tief im kollektiven Gedächtnis unserer Gesellschaft eingebrannt. Und das ist nicht nur sozusagen im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft eingebrannt, sondern das ist auch in der Epigenetik der Personen, die das erlebt haben, hat es seine Spuren hinterlassen. Und genau diese Spuren, das wissen wir ja heute, diese Spuren werden weiter vererbt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Von daher ist dieses Gefühl von Angst, was wir heute oft erleben oder was heute oft berichtet wird, ist völlig unverhältnismäßig in Bezug auf den Anlass, den wir haben. Sondern diese Angst, die fast schon in Panik mündet, ist in ihrer Intensität nur erklärbar, wenn man Ahnung hat von kollektivem Trauma und wie Ängste weitergegeben werden. Wenn wir tatsächlich einen anderen Umgang mit unserer eigenen Angst haben wollen und in Lösungen denken wollen, müssen wir uns tatsächlich unsere gespeicherten Traumata anschauen. Weil Trauma hat die Eigenschaft, Menschen, aber auch Gesellschaften im Dort und Damals emotional festzuhalten. Trauma verhindert, dass du präsent bist im Hier und Jetzt und dich den Herausforderungen widmest, um die es geht. Und ich glaube, die sind bei uns jetzt nicht so beängstigend. Keiner ist akut von Verhungern, Obdachlosigkeit oder bedroht, sondern wir müssen uns ändern. Wir müssen uns vielleicht auch grundlegend in manchen Sachen ändern, aber es besteht keine Lebensgefahr. Trotzdem fühlt es sich für viele so an, dass Lebensgefahr besteht, wenn ihr Wohlstand vielleicht um 10% sinkt. Dann hat man das Gefühl, dass der Untergang des Abendlandes steht vor der Tür und real würde es bedeuten, sich vielleicht auf einen Lebensstandard von den 90er Jahren zurückzuentwickeln. Und ich glaube, auch schon in den 90er Jahren ging es uns relativ gut. Und das ist tatsächlich eine Angst, die wir haben, weil wir viel besitzen. Ich bin ja nun viel in Afrika und in Asien unterwegs und ich erlebe die Menschen dort sehr viel angstfreier, bei sehr viel weniger Besitz. Und die sind tatsächlich mit existenziellen Fragen von Überleben, von wie wird die Ernte, kann ich meine Familie ernähren und so weiter, betroffen. und müssen sich den existenziellen Anforderungen stellen. Und das tun sie und haben gleichzeitig weniger Angst. Und das ist ein, und das ist eben ein Phänomen, was sich, glaube ich, nur erklären lässt mit transgenerationalem oder auch kollektiven Traumata.
Das heißt, du würdest sagen, weil ja im Prinzip durch diese Angst geht ja auch ein Teil der Rationalität verloren, würde ich mal sagen. Wenn wir nämlich das Beispiel Migration, nehmen wir mal das Beispiel Migration, auf dem ja so sich, sage ich mal, auf dem so rumgetreten wird, auch politisch, und was ja im Prinzip was, was wir unserer Geschichte kennen, dass sich eine Gruppe herausgesucht wird, die schwach ist, und dann wird ein Feindbild erzeugt. Würden wir das Ganze ein bisschen rationaler betrachten, dann würden wir vielleicht ein bisschen mehr an die Ursache gucken. Also würden wir vielleicht auch mal gucken, okay, warum gibt es überhaupt Menschen, die hierher flüchten? Was hat das vielleicht auch mit unserem eigenen Handeln zu tun? Ich meine, in Deutschland fängt es an mit Waffenexporten, die wir in diese Länder lange gemacht haben, oder auch natürlich durch Kriege, an denen wir teilweise unterstützt haben, die auch zu Flüchtlingsströmen geführt haben. Und wo eigentlich die Ursache liegt von gewissen Problemen, da schauen wir ja als Gesellschaft gar nicht mehr hin, sondern wir machen es uns ja besonders einfach. Und nehmen dann sozusagen, so wie in dem Beispiel, eine schwache Gruppe, die eigentlich eben vor Krieg und Not sozusagen flüchtet, und geben denen noch die Schuld für unsere Probleme.
Ich mach's mal am Beispiel der Kolonialmächte. Die Kolonialmächte, und jetzt nehme ich mal Afrika als Kontinent heraus, die Kolonialmächte haben flächendeckend im letzten und vorletzten Jahrhundert die Bauern von ihren fruchtbaren Böden vertrieben, um sogenannte Cash Crops anbauen zu können. Das heißt, Getreidearten wie Mais, Sisal und ähnliches, die zu exportieren waren. Und damit haben sie sehr gute Gewinne gemacht. Das heißt, das Gleiche gilt für die Ausbeutung von Bodenschätzen. Und die Landbevölkerung wurde sehr oft von ihren fruchtbaren Böden vertrieben, wo sie sich selber ernähren konnten. Und die Folgen der Kolonialisierung sieht man heute noch in den Gesellschaften dieser Staaten. Das heißt, gerade die europäischen Länder haben sehr viel auch zur Verarmung der afrikanischen Bewohner beigetragen. Und diese Zeit der Kolonialisierung wirkt sich bis heute aus und ist mit einer der Ursachen dafür, dass Menschen aus Afrika zu uns kommen wollen, um gute Lebensbedingungen zu haben. Das heißt, da haben wir keine historische Perspektive und sind auch nicht bereit hinzuschauen, woher kommt das denn alles? Und ich möchte es nicht näher ausführen, weil dann wird es, glaube ich, wirklich ein bisschen komplex werden hier für unseren Podcast. Und es gibt noch eine andere Seite, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sich vergegenwärtigen, waren 20 Millionen Menschen in Deutschland auf Wanderschaft. Das heißt, wir hatten ungefähr 14 Millionen Flüchtlinge aus den sogenannten Ostgebieten und wir hatten 6 Millionen Menschen, die obdachlos waren. Und ich weiß nicht, wie groß die Gesamtbevölkerung war zu der Zeit, aber ich schätze mal geringer als 80 Millionen. Das heißt, wahrscheinlich war jeder Dritte irgendwie unterwegs. Und das ist ja 20 Millionen, das ist ja eine unvorstellbare Zahl, die innerhalb von wenigen Jahren organisiert werden musste, denen ein Zuhause geboten werden musste und so weiter. Und das ist auch in unserem kollektiven Gedächtnis eingegraben. Und sozusagen, und von dieser Flucht und von diesem, da sprechen wir heute überhaupt nicht mehr. Aber die Migranten holen uns auch diese Ängste vor dem, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, hoch. Und wir reagieren da eigentlich auf etwas, was eine komplette Überforderung war für unsere gesamte Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, und regen uns wegen 1 oder 2 Millionen auf. Und wenn man allen Wirtschaftsleuten glaubt, brauchen wir dringend qualifizierte Zuwanderung. Wir sind einfach ein aussterbendes Volk und ohne Zuwanderung sinkt unser materieller Wohlstand rapide. Also das ist dieses, was du sagst, wenn man da mal rational drauf schaut, rational gesehen, wir brauchen dringend mehr Zuwanderung. Dringend, dringend, dringend. Und auf der anderen Seite verursacht diese Zuwanderung eine solche Angst, die eben rational nicht mehr begründbar ist, sondern nur mit erklärbar ist mit dem, was wir mal erlebt haben. Und ich habe erzählt, wir sind 20 Millionen, die unterwegs waren. Und das war in der Tat beängstigend, was damals geschehen ist.
Ja, und das ist im Prinzip, das zahlt ja auch wieder aufs Thema Trauma ein. Im Prinzip geht es natürlich auch darum, auch Menschen, die gerade traumatische Erfahrungen aus diesen Gebieten erlebt haben, die bräuchten ja genau hier auch die Möglichkeit, Traumaangebote in Anspruch zu nehmen, Trauma-Integration zu erleben, um auch diese heftigen Schocktraumata, die oder auch Entwicklungstrauma, die sie da so erlebt haben, in diesen Regionen auch aufarbeiten zu können. Vielleicht kannst du noch mal so drauf eingehen, warum fällt es traumatisierten Gesellschaften so schwer, Grautöne zu erkennen oder differenziert sozusagen auch zu denken und Meinung zu äußern?
Weil Trauma die Fähigkeit verringert, sozusagen innerlich flexibel zu bleiben. Trauma führt zu einer inneren Erstarrung. Und das äußert sich auch im Denkvermögen. Gibt es auch genug Studien darüber. Man ist nicht mehr imstande, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und verliert die Fähigkeit, sozusagen Andersartigem und Fremdartigem zuzuhören und zu entdecken, dass es eben nur anders ist, aber nicht wirklich bedrohlich. Sondern traumatisierte Menschen fühlen sich schneller bedroht als nicht traumatisierte Menschen, weil sie einfach Angst haben, dass ihnen etwas passieren kann, was sie nicht kontrollieren oder bewältigen können. Und von daher, sowohl auf einer individuellen Ebene wie auch auf einer kollektiven Ebene, diese Fähigkeit des offenen Denkens und mit unterschiedlichen Positionen in einen Dialog zu gehen und das Miteinander lernen, wird durch Trauma stark beeinträchtigt. Und das sehen wir im Moment. Also ich kenne keinen öffentlichen Diskurs zwischen den Parteien, die sich um den Bundestag bewerben, vor welchem Problem denn unser Land wirklich steht und was für Lösungen es braucht und wer bereit ist, mit wem zusammenzuarbeiten, um zu diesen Lösungen beizutragen. Das ist ein weiterer Punkt. Bei Trauma kann ich sozusagen nur aus meiner Ich-Perspektive auf die Dinge schauen. Also ich bin nicht imstande, von außen auf mich wirklich zu schauen. Und das könnte man auch bei den Parteien heutzutage konstituieren und feststellen. Die sind nur noch imstande, aus der Perspektive ihrer eigenen Parteiideologie auf die Probleme unseres Landes zu schauen und aus ihrer Perspektive Lösungen anzubieten, aber haben nicht mehr wirklich die Flexibilität, andere Perspektiven mit einzuziehen und da einfach auch Zahlen, Daten und Fakten zu berücksichtigen. Also die Wissenschaftslosigkeit unserer politischen Auseinandersetzung ist für eine Wissensgesellschaft, wie wir sie sein würden, aus meiner Sicht erschreckend und beschämend. Und wir sollten den Verstand wieder dafür nutzen, wofür wir ihn haben, nämlich zum Denken.
Ja, ich meine, das ist ja ähnlich wie, ich meine, im Prinzip ist es ja eine reine Bewältigung, die gerade noch stattfindet. Und was ja sozusagen auch jedes normale, gute Unternehmen hat, ist eine Vision. Es ist so ein klares Leitbild, wo wollen wir hin? Habe ich zumindest seitdem ich auf der Welt bin, nicht erlebt in der Politik im größeren Ausmaß, dass eine Partei, die regiert, eine klare Vision hat, auf die sie zusteuert mit dem Land. Also auch das beobachten wir ja. Und was ich natürlich auch spannend finde, auch gerade wenn wir sozusagen unsere biografischen Traumata oder auch unsere transgenerationalen Kollektiven nicht angegangen sind, wir sind ja unglaublich leicht steuerbar, ohne jetzt irgendeine Verschwörung in den Raum zu stellen. Aber natürlich kann mit diesen Ängsten auch unglaublich gespielt werden und auch politische Ziele erreicht werden, ja, indem diese Ängste auch befeuert oder genutzt werden.
Ja.
Wir hatten ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, biografisches Trauma, transgenerationales kollektives Trauma, dass das alles so auch eine Ursache spielt, wenn es um Polarisierung geht, wenn es um Trennung geht, wenn es um Feindbilder geht. Was ist denn deiner Meinung nach zu tun? Also was haben wir zu tun, wenn wir wieder, sage ich mal, eine buntere Gesellschaft werden will, wo Meinungsvielfalt vorherrscht, wo wir uns auseinandersetzen können, ohne uns persönlich fertig zu machen, oder wo man einfach auch wieder in Lösungen denkt und wirklich die Probleme angeht?
Ich war ja gerade in Indien und habe dort Trauma-Workshops gegeben. Und da wurden wir gefragt, was glaubt ihr denn, wie viele unterschiedliche Sprachen es in Indien gibt? Und ich glaube, die mutigsten haben gesagt 300. Und dann hat uns ein Sprachwissenschaftler hat uns gesagt, über 19.000 verschiedene Sprachen. Und ich glaube, Indien ist so einer der diversesten Kontinente mit so viel unterschiedlichen Ethnien und Menschen. Und das sind ja ungefähr 1,5 Milliarden Menschen, die in Indien leben. Und gleichzeitig schafft es dieser Kosmos von Menschen, die sind irgendwie alle den ganzen Tag in Bewegung und machen irgendwas nach unseren Maßstäben ein hochchaotisches System, was sich aber, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt, dann doch immer wieder so organisiert, dass erstaunlicherweise ziemlich wenig Menschen zu Schaden kommen im Vergleich zu den Verkehrsteilnehmern, die dort unterwegs sind. Und ich glaube, wir hatten zu lange Monokulturen bei uns. Dadurch, dass es uns in jetzt über 60, 70 Jahre doch gut ging und wir eigentlich wir haben keine wirklich großen Krisen gehabt, die uns als Gesellschaften gefordert haben, wo wir uns hätten neu erfinden müssen. Das müssen die Menschen in anderen Ländern immer wieder tun. Die müssen sich ihre Existenz neu erfinden. Und ich glaube, dass das so einer der wesentlichen Gründe auch dafür ist, dass wir so eingefahren sind. Und das ist etwas, was Trauma begünstigt, sozusagen, sich in eingefahrenen Schienen zu bewegen. Und eingefahrene Schienen sozusagen zementieren Trauma. Und von daher, wir müssen lernen, also eigentlich müssten wir uns jeden Tag eine Kleinigkeit vornehmen, irgendwas Neues machen, was wir so noch nicht gemacht haben. Das braucht nichts Großes sein. Ich denke, das können so ganz kleine Sachen sein. Aber wo wir anfangen zu üben. So, was könnte denn das Neue in meinem Leben sein? Mit wem könnte ich mich denn heute mal unterhalten, was ich normalerweise nicht tun würde? Wen möchte ich denn mal befragen, der mir total fremd ist? Und ich bin einfach nur neugierig und höre zu. Und das sind so kleine Beispiele für etwas Neues tun. Man muss sich ja jetzt nicht gleich scheiden lassen und den Job hinschmeißen. Man kann ja mit kleinen Dingen anfangen.
Und da hattest du ja so ein bisschen, also wir hatten ja auch über Kollektivtrauma gesprochen. Und Kollektivtrauma hast du ja auch als so einen Grund genannt, der mit zur Spaltung, Trennung und Polarisierung führen kann. Du warst ja international auch schon viel unterwegs, hast andere Kulturen kennengelernt und so weiter. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie so auch eine Heilung eines Kollektivtraumas ausschauen kann? Also wenn wir mal so Deutschland betrachten, wir wiederholen ja gewisse Dinge schon sehr regelmäßig, weil wir vielleicht auch gewisse Dinge nie heilen dürfen, auch gesellschaftlich, also auf dieser kollektiven Ebene. Hast du da Beispiele aus anderen Kulturen, wie es auch anders gehen kann?
Ich bin ja Mitglied dieses Global Peace Builder Networks und zwei meiner Kollegen aus Südafrika, die haben damals diesen Übergang vom Apartheid-Regime in die Demokratie miterlebt. Und das war ja nach der Freilassung von Nelson Mandela, der zum Präsidenten gewählt wurde. Und Nelson Mandela hat ja darauf sozusagen verzichtet, sich an der weißen Bevölkerung zu rächen. Und es wurden diese sogenannten Versöhnungskommissionen eingerichtet. Und diese Versöhnungskommissionen hatten im Wesentlichen zwei Aufgaben. Einmal, dass die Opfer im Beisein der Täter ihre Geschichten erzählen konnten, was sie erlebt haben, und die Täter bezeugt haben, dass diese Geschichten wahr sind und dass die Täter gleichzeitig eine angemessene Form von Wiedergutmachung leisten, die sozusagen dem entspricht, was sie in der Lage waren zu tun. Und wenn man sich das anschaut auf einer nationalen Ebene, dann war das einer der gelungenen friedlichen Übergänge von einem Apartheid-Regime zu einer Demokratie. Das, wie das dann weitergegangen ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber das war ein gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist das Beispiel der deutschen Wiedervereinigung. Dieses Wunder sozusagen der friedlichen Wiedervereinigung ist, glaube ich, eine Seltenheit im 20. Jahrhundert gewesen, dass zwei deutsche Staaten, die über 45, also über so rund 45 Jahre voneinander getrennt waren, friedlich wieder zusammengefunden haben. Und dass es sozusagen eine ostdeutsche Bevölkerung tatsächlich geschafft hat, eine friedliche Revolution hinzukriegen und ein, wenn auch marodes System, aber ein System zu stürzen, ohne dass es zu kriegerischen Handlungen kam. Ich glaube, das ist auch eine der großen gesellschaftlichen Leistungen. Und ich glaube, wir im Westen hätten viel noch von den Ostdeutschen lernen können. Ich glaube, wenn wir einen dritten Weg gefunden hätten, dass sozusagen nicht das westdeutsche System den Ostdeutschen übergestülpt wurde, sondern wenn wir uns die Zeit genommen hätten, zu gucken, was sind denn die besten Seiten aus unserem westlichen System und was waren denn die richtig guten Seiten aus dem östlichen System und hätte eine Synthese sein können. Ich glaube, wir hätten ein Modellstaat für die Zukunft Europas werden können. Das haben wir leider verpasst, diese Chance, obwohl wir es friedlich hingekriegt haben, wieder zu einem deutschen Staat zu werden.
Gut, das heißt im Prinzip so zusammengefasst, wir haben so diese verschiedenen Ebenen. Die Ebene, wo wir selbst ansetzen können, ist so die individuelle, biografische, dass wir beginnen, uns bewusster zu werden, welche Ängste kommen so aus unserer eigenen Geschichte. Welche Ängste lassen mich nicht mehr rational handeln? Also da so ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln und auch Integrationsarbeit zu machen. Was ist denn so zum Abschluss, wir haben ja auch über Vision gesprochen, was ist denn deine persönliche Vision für unsere Gesellschaft in dem Hinblick, was wir jetzt auch besprochen haben, die letzten 40 Minuten?
Ich glaube, eine meiner für mich wichtigsten Visionen ist, dass wir eine neue Form von Generationendialog hinbekommen. So wie der Generationendialog im Moment gelebt wird, so profitiert meine Generation einseitig davon, während alle Zukunftslasten auf die nachfolgende Generation, auf der nachfolgenden Generation abgeladen wird. Und es ist völlig klar, dass so wie die Bevölkerungsentwicklung auch ist und in den nächsten Jahrzehnten sein wird, dass die jüngere Generation unsere Renten- und Sozialsysteme in der Form nicht imstande sein wird zu finanzieren. Das heißt konkret, meine Generation müsste Abstriche machen an ihrem materiellen Wohlstand zugunsten der nachfolgenden Generation. Und darüber wirklich in den Dialog zu treten, was braucht die junge Generation, was fordert sie auch und was können wir Alte geben und wo können wir uns wirklich treffen, dass wir auf der einen Seite eine Generation Gerechtigkeit haben, dass wir verlässliche neue Generationenverträge entwickeln auf einer materiellen und immateriellen Ebene und dass wir wirklich auch zwischen den Generationen in Frieden leben. Ich halte das für eine der am meisten unterschätzten Sprengfallen dieser Generationenkonflikt. Und zwar in Gesamteuropa. Wenn die Jungen wirklich realisieren und auf die Barrikaden gehen, dass wir Alten nicht bereit sind, uns zu ändern, sondern sozusagen unter allen Umständen unseren Wohlstand bewahren wollen bis zu unserem Tod, dann glaube ich, dann haben wir keine Polarisierung mehr, sondern dann werden sich die Jungen radikalisieren, weil sie um ihr Überleben kämpfen. Und sie haben recht, wenn sie das tun.
Jetzt hast du ja auch eine Dialogform entwickelt, Traumadialog. Kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen? Was ist Traumadialog? Wie kann es eingesetzt werden? Auch, sage ich mal, wenn man um traumabewusst Menschen begleitet oder eben solche Dialoge.
Traumadialog wurde ja als eine Form von Storytelling von uns erfunden, um mit transgenerationalem und kollektivem Trauma umzugehen. Das heißt, Menschen zu befähigen, zu erzählen, was traumatisierende Erlebnisse mit ihnen gemacht haben. Gar nicht so sehr, was ist ihnen passiert, sondern was waren die inneren Folgen dieser überwältigenden Erfahrung, die sie gemacht haben. Und wenn Menschen anfangen, ihre Geschichte zu erzählen in einem geschützten Raum und wenn sie gehört werden und so, und ihre Geschichte bezeugt wird, entsteht so etwas wie ein tieferes Verständnis füreinander und es entsteht tatsächlich ein heilender Raum. Und in diesem heilenden Raum können sich Menschen sowohl mit ihren eigenen Geschichten verbinden als auch mit den anderen. Und dann tritt ein ganz faszinierendes Ereignis ein. Ja, wir haben viel davon gesprochen, wovon uns Trauma alles trennt. Es trennt uns von unserem Körper, von unseren Emotionen. Es trennt uns von anderen Menschen, von der Natur. Aber wenn Menschen anfangen, ihre Traumageschichten zu erzählen, erleben sie, wie verbunden sie sind, weil viele ähnliche Erfahrungen haben und ähnliche Geschichten erzählen können. Und das schafft einen heilenden Raum, in dem ein neues Miteinander entsteht und dann auch eine gemeinsame Ausrichtung, was wollen wir denn zusammen tun, damit es uns allen besser geht.
Schön, super. Genau, wir haben ja auch diese Seminarreihe, die auf diesen Traumadialog eingeht, diesen Traumadialog näher bringt und beibringt und das über die verschiedenen Ebenen hinweg, biografisches Trauma, transgenerationales Trauma und kollektives Trauma, werden wir einmal auch unten in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin da Interesse hast, mehr zu erfahren, ganz unverbindlich, kannst du gerne einfach mal da draufklicken. Ja, Axel, vielen Dank für den interessanten Austausch zum Thema Polarisierung. Und ich denke, wir werden noch einige weitere spannende Podcasts machen, natürlich auch wieder weiterhin zum Thema Trauma, um dort einfach mehr Bewusstsein zu schaffen. Deshalb vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne. Vielen Dank dir, Timo.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.